Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Den Deutschen Buchpreis 2023 für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Tonio Schachinger für Echtzeitalter.
Tonio Schachinger also ist der Buchpreisträger 2023. Gleich werde ich mit ihm über seinen Roman und seine Dankesrede im Frankfurter Römer reden. Dann spreche ich mit Janine Meerapfel, der Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin, über die Reaktion deutscher Kulturinstitutionen auf den Hamas-Terror. Und wir gratulieren The Voice zum 80. Geburtstag. Christian Brückner, der Synchronsprecher. Seine Stimme hat viele von uns ein ganzes Leben lang begleitet. Der Deutsche Buchpreis 2023 geht an den österreichischen Schriftsteller Tonio Schachinger für seinen Roman Echtzeitalter. Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friederichs, hat aus der Begründung der Jury unter anderem dies zitiert.
Auf den ersten Blick ist Tonio Schachingers Echtzeitalter ein Schulroman. Auf den zweiten viel mehr als das. Ein Gesellschaftsroman, der das Aufwachsen seines Helden Till an einer Wiener Eliteeinrichtung beschreibt, an der die künftigen Leistungsträger mit reaktionärem Drill und bildungsbürgerlichen Idealen aufs Leben vorbereitet werden. Aus dieser repressiven Umgebung, verkörpert durch den, und das haben die für mich eingebaut, damit ich stolpere, Achtung, mephistophelischen Lehrer Dolinar, flüchtet sich Till in die Welt des Gaming. Mit feinsinniger Ironie spiegelt Schachinger die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart. Aus gebildeten Zöglingen spricht die rohe Gewalt.
Das also ein Ausschnitt aus der Begründung der Jury. Und in seiner improvisierten Dankesrede ist Tonio Schachinger auch auf das Weltgeschehen eingegangen, das ihn vor ein Dilemma stellt.
Es ist so, wir wissen alle, dass das hier nicht das Wichtigste ist und dass wir wahrscheinlich alle die letzte Woche weniger an den Buchpreis gedacht haben als an andere Dinge. Und wir wissen aber auch alle, dass es sinnlos ist, wenn ich jetzt irgendwas dazu sage, irgendein lächerlicher kleiner Autor aus Österreich sagt jetzt was. Und insofern spare ich mir das auch, aber gleichzeitig ist es auch schwer, nichts zu sagen. Und in diesem Dilemma befinden wir uns vielleicht alle ein bisschen, dass es einfach unerträglich ist zu sehen, was passiert auf dieser Welt und dass es aber auch schwer ist, darüber zu sprechen, wenn man davon nicht betroffen ist und dass es aber auch schwer ist, dass immer diejenigen darüber sprechen müssen, die davon betroffen sind und dass das auch etwas war, was in den letzten Tagen wieder passiert ist, dass diejenigen, die sagen, tut das nicht, bringt uns nicht um, diejenigen sind, die davon betroffen wären und das geht natürlich auch nicht. Und ich bin wirklich, also es macht mich wirklich fertig, die Nachrichten zu sehen und ich nehme an, Ihnen geht es genauso. Und ich habe auch sonst nichts dazu beizutragen zu einer Lösung, außer dass ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, dass Leute nicht umgebracht werden und dass auch in Europa und überall anders sonst Jüdinnen und Juden sich sicher fühlen können und dass das nicht so ist. Das wissen wir alle, das wissen wir, wenn wir an einem Kindergarten vorbeigehen, der schwer bewacht werden muss, damit die Kinder dort nicht umgebracht werden. Und es ist trotzdem so und das ist sehr beschämend und das hat natürlich nichts mit dem Buchpreis zu tun, aber es irgendwie muss ich trotzdem was sagen und das war es jetzt aber auch schon. Vielen Dank.
Der Gewinner des Deutschen Buchpreises, Tonio Schachinger. In seinem Roman Echtzeitalter erzählt der Österreicher von dem Schüler Till, der das Wiener Elite-Internat Marianum besucht und dort Drill erlebt und die Angst vor dem besonders strengen Lehrer Dolinar. Till taucht in eine Gegenwelt ab. Er wird ein international erfolgreicher Gamer, der virtuos das Computerspiel Age of Empire 2 spielt, mit all den Regeln und mit der vielen Disziplin, die dafür erforderlich sind. Tonio Schachinger, der Buchpreisträger, er ist aus Frankfurt zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Auszeichnung.
Ja, guten Abend und vielen Dank.
Sie haben gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie seien als Autor in diesem Roman in einer Art Vermittlerrolle. Zwischen wem vermitteln Sie denn in diesem Buch?
Naja, das hat sich ein bisschen bezogen auf das Thema Gaming. Also ich meine das nicht so, dass das jetzt ein Buch ist, mit dem man das Thema Gaming, wenn zum Beispiel die Kinder spielen, zu 100% versteht. Sondern eigentlich geht's bei dieser Vermittlerrolle ja auch darum, zu zeigen, wie schwer es ist zu vermitteln. Und es gibt eine Szene im Buch, wo Till seiner Mutter versucht zu erklären, was er da macht. das richtet sich an die Leserinnen und Leser, damit sie vielleicht auch ein bisschen was verstehen, was sie nicht verstanden haben. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass Tills Mutter das ja eh nicht verstehen kann. Und dass zwischen seinem Profi-Expertenwissen und ihrer Ahnungslosigkeit eine Kluft ist, die man kaum überbrücken kann.
Eine Kluft zwischen den Generationen.
Ja, in dem Fall schon, wobei es auch inzwischen 50, 60-jährige Menschen gibt, die viel Ahnung von Gaming haben. Also man darf das jetzt auch nicht zu schwarz-weiß sich vorstellen.
Wie ein Elite-Internat funktioniert, welche Spannungen dort auftreten, das können wir uns vorstellen, auch wenn wir eine solche Schule nicht genossen haben. Übrigens wissen wir das ja auch aus vielen Romanen, die davon handeln, zum Beispiel von Musil Hesse, Robert Walser. Können Sie kurz die Besonderheit dieses Computerspiels Age of Empire 2 erklären? Da fehlt vielen ja wahrscheinlich das Wissen. Wie geht das?
Ja, also bei Age of Empires ist es so, dass es ein Spiel ist, dessen Regeln man sehr genau kennen muss, um daran partizipieren zu können. Also man muss wirklich sehr viel Wissen schon mitbringen, und zwar, weil das quasi sonst nicht geht. Man kann es auch spielen und Spaß haben ohne das Wissen, aber um irgendwie besser zu werden, geht es darum, die Regeln zu kennen. Und insofern spiegelt sich darin auch ein bisschen Tills restliches Leben. Also es ist nicht so, dass er als Ausgleich zu seinem von Regeln bestimmten Leben einen Shooter spielt, wo es vielleicht weniger Regeln gibt und wo es mehr irgendwie um den Spaß daran geht, sondern er spielt ein Spiel, das seinerseits auch sehr von Regeln geprägt ist und wo es wichtig ist, Wissen anzuhäufen über dieses Spiel, und zwar Detailwissen.
Also er akzeptiert Regeln, er häuft Wissen an, und das ist ein bisschen im Gegensatz zu dem, was er in diesem Internat per Drill auch beibekommen soll?
Naja, man könnte auch ein Internat sich vorstellen, wo den Leuten das Detailwissen von Age of Empires beigebracht und abgeprüft wird und sie zum Spaß Adalbert Stifter lesen. Das ist vielleicht schwerer vorstellbar, aber es ist eigentlich, sind diese Dinge austauschbar.
Echtzeit Strategiespiel ist das, dieses Age of Empire. Und aus diesem Echtzeit-Strategiespiel ist auch der Titel Ihres Romans natürlich abgeleitet, Echtzeitalter. Eine andere Art Echtzeit ist in Ihrem Roman auch präsent, das zeitgenössische Österreich, zum Beispiel ja mit der Ibiza-Affäre. Wie wichtig sind Ihnen denn diese unmittelbaren Zeitbezüge, Herr Schachinger?
Mir hat es gefallen, das einzuschreiben in diesen Text, weil es quasi, es geht um historische Momente, die dieses Leben prägen. Und da ist zum Beispiel, also Sie haben jetzt Ibiza erwähnt, aber ein anderer ist zum Beispiel das Rauchverbot. Also Till gehört zu einer Generation, die mit 16 rauchen durfte und dann mit 17 nicht mehr, weil als er 17 war, wurde das Alter fürs Rauchen in Österreich auf 18 erhöht. Und das sind so kleine Lücken vielleicht. Und die Art, wie Corona dann im Text eine Rolle spielt, ist ähnlich. Es geht darum, so bestimmte historische Momente freizulegen. Und im ersten Jahr der Corona-Pandemie, also 2020, war es in Österreich tatsächlich so, dass man, wenn man die 8. Klasse mit einem Dreier abgeschlossen hat, ein leeres Blatt abgeben konnte beim Abi und trotzdem das Abi geschafft hat. Das hat mir auch sehr gefallen als historischer Moment, weil man ja eigentlich sagt, die Schulzeit läuft darauf hinaus, dass immer über diesen Abschluss geredet wird, über das Abitur, in Österreich heißt es die Matura. Und wenn man das dann erreicht hat, dann macht sich so eine Leere breit, weil eben die Schüler und Schülerinnen nicht aufs Leben vorbereitet wurden, sondern eigentlich nur auf diese Abschlussprüfung. Und in Tills Generation ist das dann noch ein bisschen absurder, weil sogar diese allerletzte Abschlussprüfung irgendwie ad acta gelegt wird und man eben diese Situation hat, dass man zum ersten Mal in den letzten 100 Jahren abschließen kann, ohne irgendwas zu schreiben. Dass man einfach ein leeres Blatt abgibt. Und das haben damals in Österreich ein paar hundert Schüler tatsächlich gemacht. Das hat auch natürlich, wurde auch natürlich kritisiert von anderen Leuten. Ja, mir hat das gefallen, Till diese Möglichkeit zu geben, dass bei ihm die Schule nicht nur so ein Fade-out hat, wie es ja sonst eh auch hat, sondern noch ein stärkeres Bild des Verblassens.
Wir haben in dem Ausschnitt aus Ihrer Dankesrede, Herr Schachinger, gehört, wie Sie eine gewisse Sprachlosigkeit über die aktuellen Schrecknisse in Nahost und den Auswirkungen bei uns ausgedrückt haben. Aus welchem Impuls heraus, und das war improvisiert, denke ich, aus welchem Impuls, aus welchem Bedürfnis heraus haben Sie von diesem Dilemma gesprochen?
Ja, ehrlich gesagt habe ich mir sehr schwer getan, über das zu sprechen, obwohl es mich die letzte Woche eigentlich nichts anderes beschäftigt hat. Also mich hat das, was in Israel und Gaza passiert, wesentlich mehr beschäftigt als der Buchpreis. Und gleichzeitig ist das Sprechen darüber sehr schwer. Und dem wollte ich irgendwie in dieser improvisierten Dankesrede Ausdruck verleihen, ohne das Gefühl zu haben, ich hätte das jetzt wirklich richtig gemacht.
Der Buchpreisträger 2023, Tonio Schachinger. Ich danke Ihnen. Genießen Sie den Abend, Herr Schachinger. Dankeschön.
Vielen Dank. Wiederhören.
Morgen also der Start der Frankfurter Buchmesse. Wir werden selbstverständlich täglich im Deutschlandfunk Kultur darüber sprechen. Gleich morgen früh zum Beispiel in unserer Sendung Studio 9 sind wir nach den 7 Uhr Nachrichten mit der Kulturstaatsministerin Claudia Roth verabredet, die Buchmesse besuchen wird. Die Schwierigkeit, Worte zu finden für etwas, über das man nicht sprechen kann. Ein Dilemma für einen Schriftsteller, dessen Beruf es ja ist, mit Worten seine Gedanken auszudrücken. Darüber hat gerade der Buchpreisträger Tonio Schachinger gesprochen. Und dieses Thema wollen wir jetzt aufgreifen. Auch nach mehr als einer Woche ist das Leid der Menschen in Israel unfassbar. Die Massaker der Hamas, das Quälen von Kindern, Frauen, alten Menschen, das Verschleppen von Geiseln in den Gazastreifen, die auch jetzt in diesen Minuten und Stunden Todesängste haben. Und das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Die Menschen sind zu Hunderttausenden auf einem vergleichsweise kleinen Stück Land eingesperrt. Sie können nicht fliehen, sie können keine Grenzen überwinden. Nach dem ersten Schock gab es Solidaritätsbekundungen mit Israel. Die Parteien haben sich geäußert, der Bundestag, auch Kulturinstitutionen, wobei viele doch, so der Eindruck, zögerlich waren mit dem Bekenntnis einer unbedingten Solidarität mit Israel. Viele Beobachter waren enttäuscht oder sogar empört über das sonderbare Schweigen der deutschen Kulturszene zu den von der Hamas begangenen Gräuel an der israelischen Zivilbevölkerung, so hat es die Taz geschrieben. Ist dieser Eindruck richtig? Sind auffallend viele Kulturinstitutionen zurückhaltend mit ihren Statements und Solidaritätsbekundungen? Darüber möchte ich nun mit Janine Meerapfel sprechen. Sie ist die Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin und jetzt am Telefon zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Auch die Akademie der Künste hat vor genau einer Woche nur ein relativ knappes Statement veröffentlicht. War es das Zeugnis einer gewissen Sprachlosigkeit?
Sicher nicht. Es war eine sehr klare Anteilnahme. Wir haben gesagt, dass wir den Angriffskrieg der Hamas gegen Israel verurteilen. Wir haben an dem Tag erinnert an den Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019. Wir haben festgestellt, dass der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland muss insbesondere in diesen Tagen gewährleistet werden. Und wir haben ganz klar gesagt, die Akademie der Künste tritt ein für ein Verbot jeglicher Unterstützung der Hamas in Deutschland ein. Also klarer kann man das gar nicht äußern.
Das war völlig klar, so wie Sie es schildern. Und ich habe das Zitat ja auch vorliegen, das waren 4 Sätze.
Ja, nun, normalerweise machen wir nicht zu lange Presseerklärungen, sonst werden die nicht abgedruckt.
Ist es denn schwierig, können Sie das nachvollziehen, jetzt von anderen Kulturinstitutionen in dieser Situation ja die richtigen Worte zu finden?
Ja, finde ich schon. Es ist sehr schwierig. Was wollen Sie mitteilen angesichts eines solchen Leids und eines solchen Terrors? Mhm. Es ist unendlich schwierig, das so zu beschreiben und verdammen, dass es trotzdem ein Friedensangebot bleibt. Es ist ganz, ganz schwierig. Ich finde, das ist auch richtig, dass man sehr viel kritisieren kann an der Weise, wie Israel den Versuch mit den Palästinensern Frieden zu schließen aufgegeben hat, nicht? Aber das rechtfertigt immer noch nicht die Gräueltaten der Hamas, nicht? Und das muss man sehr deutlich machen. Das andere, was mir sehr wichtig ist, ist, wir müssen uns verhalten zu dem auch, was in Deutschland passiert. Es ist unerträglich, dass in deutschen Städten israelische Fahnen verbrannt werden und dass man die Gräueltaten der Hamas verherrlicht. Es ist unerträglich, dass in deutschen Schulen das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wird. Deshalb denken wir, dass wir auch hier in Deutschland gucken müssen, wie verhalten wir uns.
Und das ist dann auch ein bisschen Ihre Aufgabe. Das wollte ich nämlich auch fragen. Was kann denn eine Institution wie die Akademie der Künste in einer solchen Situation überhaupt leisten?
Ja, das, was wir immer leisten, aufklären, informieren, aufklären. Das ist das, was wir machen, sowohl mit unseren Künsten wie mit unserer Sprache. Und wir versuchen, alles zu tun, um auch die Verantwortlichen in der Politik daran zu erinnern, dass sie in den Schulen hauptsächlich etwas tun müssen.
Sie haben es gesagt, Frau Meerapfel, es ist sehr schwierig, in dieser Situation zu sprechen, auch öffentlich zu sprechen. Ist es vielleicht auch deswegen so schwierig, weil man zugleich über israelische Opfer und palästinensische Opfer ja auch sprechen möchte und da immer dann schnell der Vorwurf der Relativierung im Raum steht?
Vergleichen Sie das mal mit dem Krieg in der Ukraine. Wie ist das denn? Man hat über die ukrainische Verluste gesprochen und kaum über die russische Verluste, richtig?
Mhm.
Und das ist etwas, was man sich vor Augen halten muss. Ich denke, dass in dem ersten Moment, wenn 1500, ich weiß nicht, wie viele Menschen gestorben sind durch die Gräuel von Hamas, dann reagieren wir darauf. Und es geht nicht um Relativierung, es geht um die Benennung der Katastrophe. Und die erste Katastrophe, die ist von der Hamas verursacht. Die Hamas, die im Übrigen auch die Menschen im Gazastreifen unterdrückt.
Raphael Groß, der Direktor des Deutschen Historischen Museums in Berlin, er hat am Freitag hier in Fazit gesagt, es könne sogar trivial wirken, wenn man ein solches Massaker verurteilt. Also es gibt schon so ein bisschen latent die Gefahr auch, dass solche Bekenntnisse Lippenbekenntnisse sind.
Ja, da hat Raphael Groß sicherlich recht. Und da möchten wir natürlich nicht mitsingen. Aber trotzdem war es uns ein Bedürfnis, uns zu äußern. Und wir, glaube ich, wir waren eine der ersten Institutionen, die sich geäußert haben.
Ja, gleich am Montag.
Ja, und das ist natürlich schon ein starkes Bedürfnis, weil wir sind eine kulturelle deutsche Institution. Und wenn wir uns nicht äußern, wer soll das sonst machen?
Sie haben es gesagt, man muss Aufklärungsarbeit leisten. Haben Sie da ganz konkrete Ideen auch schon? Ich weiß natürlich, eine Akademie der Künste, die kann nicht tagesaktuell reagieren, aber natürlich ja, irgendwelche Dinge dann aufgleisen, wie man so schön sagt.
Auf jeden Fall. Wir haben ja eine ganze Reihe von Gesprächen und Auseinandersetzungen, zum Beispiel über die Situation in Deutschland mit dem Rechtsruck und mit dem, was das bedeutet für die Politik und für die, ja, für dieses Land überhaupt. Und das sind Gespräche, die natürlich vorbereitet sind mit 4, 5, 6 Wochen im Voraus, weil man muss die Leute einladen, man muss und so weiter. Und solche Gespräche führen wir. Sie sind auch sehr, sehr gut besucht, muss ich sagen. Und die Menschen sehnen sich auch nach einer Erklärung dessen, was sie jetzt im Moment erleben.
Kann man sagen, dass gerade in solchen Krisenzeiten, und es sind ja viele Krisen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, dass in solchen Krisenzeiten gerade da die Arbeit einer Akademie der Künste in Berlin so wichtig ist?
Das kann man sagen. Nicht nur unsere Arbeit, sondern die Arbeit von vielen Institutionen, Kulturinstitutionen in Deutschland. Aber ich insistiere, ich denke, dass wir die Politik sehr viel mehr drängeln müssen, dass sie in den Schulen etwas erreicht. Und das ist etwas, wo wir nicht rankommen. Aber man muss etwas tun in den Schulen. Das ist der Beginn des Ganzen.
Also ein Versäumnis der Politik in den vergangenen Jahren?
Auf jeden Fall.
Die Reaktion der Kulturszene auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Janine Meerapfel war das, die Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin. Frau Meerapfel, Dankeschön.
Ich danke. Auf Wiedersehen.
Und noch einmal wollen wir sprechen über die Schwierigkeit, Worte zu finden, über das Geschehen im Nahen Osten, sich zu verständigen. Was für eine Herausforderung ist das für israelische, palästinensische und arabische Musiker, die alle an der Barenboim-Said-Akademie in Berlin studieren. Jeden Tag treffen sich die angehenden Profimusiker im ehemaligen Kulissenlager der Berliner Staatsoper. Es ist eine Musikhochschule, aber eine besondere. Auch Philosophie und Ethik stehen auf dem Lehrplan. Entsprechend der Idee des Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim und des palästinensischen Philosophen Edward Said. Die Akademie soll, ähnlich wie das West-Eastern Divan Orchester, auch Modell sein für einen Dialog zwischen den Völkern des Nahen Ostens. Matthias Noether hat sich an der Barenboim-Said-Akademie umgehört.
Tür auf, ein bisschen Musik aufnehmen, Tür zu. Sprechen dürfen Reporter zurzeit mit den Studierenden an der Barenboim-Said-Akademie nicht, immerhin aber mit der Philosophie- und Ethik-Professorin Roni Mann. Sie stammt aus Israel und ist sichtlich angefasst von dem Gedanken an die Studierenden, die sich offenbar nach den Terroranschlägen der Hamas in Israel in einer aufgewühlten Stimmung befinden.
Well, this has been our greatest test so far.
Hier wird eindeutig unser Selbstverständnis in der Akademie auf die bisher schwerste Art auf die Probe gestellt. Aber wir müssen auch in diesem Fall unser Recht einfordern, mit Menschlichkeit zu denken und zu handeln.
Die Akademie will ein Labor für das friedliche Miteinander der Völker im Nahen Osten sein. Am Montag aber sei man in ein stimmungsmäßig verändertes Haus gekommen, sagt die Akademie-Rektorin Regula Rapp. Aber es habe konstruktive Vorschläge gegeben.
Ich finde das ganz großartig, dass die Studierenden selber gesagt haben, wir wollen zusammenkommen. Aber natürlich gab es auch Studierende, die sagten, da können wir nicht hingehen. Wir sind so schockiert und so in Trauer, wir können keine anderen Studierenden sehen.
Der Geiger Michael Barenboim, Sohn des Akademiegründers, lehrt als Violinprofessor an der Barenboim-Said-Akademie.
Für unsere Studierenden gibt es sowas wie diesen normalen, alltäglichen, so, wo alles okay ist. Das gibt's gar nicht. Ja, die Situation ist jetzt eskaliert, aber sie war vorher nicht gut. Das heißt, sie leben ständig mit diesem Konflikt im Herzen und im Kopf. Und deshalb, es ist ja gar nicht so, dass es normalerweise so einfach wäre für sie. Jetzt müssen wir noch mehr tun, damit hier weiterhin ein Klima des Zusammenstehens bleibt.
Wer an der Barenboim-Said-Akademie studiert, steht ohnehin unter Druck. Der Wettbewerb ist nicht geringer als an normalen deutschen Musikhochschulen, wie Regula Rapp betont.
Wir müssen immer bedenken, wenn die Studierenden hier ankommen, dann sind die einen langen Weg gegangen. Das ist ein riesiger kultureller Unterschied. Sie sind durch 2 Runden Aufnahmeprüfungen gegangen. Die erste per Video und die zweite live. Das braucht viel Kraft und persönliches Engagement und ein inneres Feuer für die Musik, um überhaupt hier ins Haus zu kommen, in der französischen Straße zu landen. Und dann ist es unsere Aufgabe, sie auch weiter darin zu fördern, dass sie sich als Teil der Gesellschaft, als demokratische Menschen äußern können.
Im Wohnumfeld der Studierenden in Berlin kann es zu kritischen Situationen sowohl für die jüdischen als auch für die arabischen Studierenden kommen. In solchen Fällen sieht es Rapp als ihre Aufgabe an, sehr konkrete Maßnahmen zu ergreifen.
Sie kommen und berichten und wir unterstützen Sie, wenn es darum geht, Anzeige zu erstatten etc. Klar, wir sind zwar hier an der französischen Straße in einem Haus zusammen, aber natürlich gehen die abends in ihre Wohnungen und erleben Berlin.
Gerade in dieser kritischen Situation allerdings sei es besonders wichtig, den Kerngedanken der Akademie nicht aus den Augen zu verlieren, sagt Roni Mann.
The students are here to grow as complete human beings.
Die Studierenden sind hier, um als Menschen ganzheitlich zu wachsen. Sie bringen ihr individuelles Leben hier ein, ihr Sozialleben, die Erfahrungen in ihrer Familie und natürlich auch persönliche politische Perspektiven und Meinungen. Aber sie haben auch eine davon völlig verschiedene Sprache, in der sie untereinander und mit der Welt kommunizieren können. Und diese Sprache, die Musik, kann anderen Regeln folgen als die der sonstigen Kommunikation. Und diese Sprache üben sie hier jeden Tag. Und die beinhaltet Vielstimmigkeit, Gegenläufigkeit der Stimmen. Es beinhaltet sowohl Harmonie als auch Fragezeichen und Ambiguität. Alles in einem.
Michael Barenboim hat in den ersten Tagen nach den Terrorangriffen zumindest Hoffnung geschöpft, dass das Miteinander in der Akademie nicht fundamental leiden wird. Dabei sei es zurzeit auch für diejenigen schwierig, die aus anderen Ländern kämen als aus denen der unmittelbaren Konfliktregion.
Das ist natürlich für unsere Studierenden aus dem Nahen Osten ungleich komplizierter. Und sie sind aber, wie ich immer zu denen auch sage, sie sind unheimlich solidarisch miteinander. Die Atmosphäre ist eine Atmosphäre, wo sich geholfen wird. Und deswegen war ich eigentlich auch etwas optimistischer, als es vielleicht jetzt klingt, weil ich wusste, dass sie zusammenhalten würden.
Die Philosophieprofessorin Roni Mann sieht darin die Basis, dass der Grundgedanke der Akademie nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Hauses weitergegeben werden kann.
What we do when we are challenged is to remember what.
Als Menschen begegnen wir uns hier ja im gemeinsamen Musizieren, weil wir die jeweils anderen sehen und ihnen zuhören müssen. Das ist die Existenzgrundlage dieser Institution.
Es bleibt zu hoffen, dass die Barenboim-Said-Akademie die Kraft hat, diesen Gedanken weiterhin in die Welt zu tragen und nicht zum einsamen Rufer in der Wüste eines gewalttätigen Konflikts wird.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat nun Christian Riedl.
Nach 10-jähriger Restaurierung erstrahlt das Michaelsportal des Kölner Doms in neuem Glanz. Am Eingang auf der Nordseite der Kathedrale haben Steinmetze und Bildhauerinnen Schäden aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs beseitigt. Auch ein fehlender Skulpturenkopf kehrte nach 70 Jahren zurück nach Köln. Dombaumeister Peter Füssenich berichtete, dass während der Restaurierungsarbeiten eine Kunsthistorikerin aus den USA anrief und später einen Originalkopf nach Köln mitbrachte. Wie sich herausstellte, war es das Haupt eines römischen Soldaten, der gerade zu der Zeit restauriert wurde. Ein in Deutschland stationierter US-Soldat hatte den Kopf in dem Trümmerfeld vor dem Dom gefunden und mit nach Amerika genommen. Der Musiker Alireza Gorbani ist im Iran und darüber hinaus als Sänger klassischer persischer Musik bekannt. Er hat jetzt einen Auftritt in der Großstadt Isfahan abgesagt, nachdem seinen Musikerinnen das Spielen verboten worden war. Ein iranisches Online-Portal berichtet, die genauen Gründe für das Auftrittsverbot seien nicht klar. Im Iran dürfen Frauen in der Öffentlichkeit nicht singen, dass sie bei Konzerten Instrumente spielen, ist aber erlaubt. Der Digitalverband Bitkom hat zusammen mit mehreren Verbänden vor dem Auslaufen des Digitalpakts Schule im kommenden Jahr gewarnt. Dies würde die angeschobene Digitalisierung in vielen Schulen stoppen oder zurückdrehen, teilte Bitkom in Berlin mit. Eine Anschlussfinanzierung des Pakts stehe noch aus. Für den 2019 ins Leben gerufenen Digitalpakt Schule stellte der Bund insgesamt 6,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Wie wichtig eine Fortsetzung des Paktes ist, betonte Christiane Gotte vom Bundeselternrat im Deutschlandfunk.
Wir sind eines der Schlusslichter in Europa. Und das ist für die Zukunft unserer Kinder sehr, sehr bedenklich, weil auch im Sinne der Chancengerechtigkeit, was Schule nicht leistet und was Elternhäuser nicht leisten können, geht zu Lasten der Schülerinnen und Schüler. Wir Eltern machen uns sehr, sehr große Sorgen, dass unsere Kinder nicht die Kompetenzen vermittelt bekommen, die sie für einen weiteren Ausbildungsweg und das weitere Berufsleben benötigen in dieser zunehmend digitalen Welt.
Die Trickfilmreihe Es war einmal erklärt seit 1978 Kindern die Menschheitsgeschichte und die Funktionen des Körpers. In den letzten 15 Jahren liefen aber nur alte Episoden im Fernsehen. Jetzt gibt es 78 neue Folgen um Geheimnisse, die sich hinter alltäglichen Gebrauchsgegenständen verbergen. Sie wurden auf einer TV-Messe in Cannes vorgestellt. Das Revival angestoßen hat Hélène Barrier, die Witwe des Serienschöpfers Albert Barrier. Er gilt als Erfinder des animierten Edutainment. Die neuen Folgen dauern statt 26 nur noch 7 Minuten. Gleich geblieben sind nach Barriers Worten die humorvolle Wissensvermittlung und altbekannte Charaktere wie der weise, weißbärtige Maestro.
Eine deutliche Mehrheit der Australierinnen und Australier hat am Wochenende eine Verfassungsänderung in einem historischen Referendum abgelehnt. Es ging um die Anerkennung der Indigenen in der Verfassung und die Schaffung eines beratenden Gremiums, um das Leben der ausgegrenzten Aborigines zu verbessern. Nach dem Nein herrscht nun Enttäuschung und auch Angst unter den Indigenen und den Befürwortern des Referendums. Ein Kommentar von Jennifer Johnston.
Das Referendum sollte Australien einen. Stattdessen hat es das Misstrauen vergrößert. Mehr als 60% der Bevölkerung haben mit Nein gestimmt. Gegen die Anerkennung der Indigenen in der Verfassung und eine beratende indigene Stimme im Parlament. Das Land hat damit eine historische Chance vertan. Denn es wäre ein kleiner Schritt der Versöhnung hin zu Gleichberechtigung gewesen, der den Indigenen sehr wichtig war. Denn in der Verfassung von 1901 werden sie mit keinem Wort erwähnt. Dabei leben sie, anders als die ersten britischen Siedler, bereits seit mehr als 60.000 Jahren auf dem Kontinent. Heute machen die Indigenen nur noch 3-4% der Bevölkerung aus. Es ist unfair, dass eine weiße Mehrheit über die Zukunft einer Minderheit entschieden hat. Das Ergebnis des Referendums hat viele Aborigines und Torres Strait Insulaner hart getroffen. Die Stammesältesten haben zu einer Woche des Schweigens aufgerufen, müssen sich jetzt erstmal sammeln und überlegen, wie es weitergeht. Viele fühlen sich verletzt, ausgegrenzt, von einer weißen Mehrheit nicht erwünscht im eigenen Land. Diese Wunden müssen erstmal heilen. Das Nein im Referendum deutet auch auf eine Angst vieler Australierinnen und Australier hin. Die Indigenen könnten ihnen etwas wegnehmen. Ihr Land, ihre Privilegien, ihr Geld. Das beratende Gremium bedeutet nur viel Bürokratie, die das Leben der Indigenen nicht verbessere. Gegner des Referendums haben im Vorfeld auch argumentiert, es würde Australien spalten nach Herkunft. Doch ihre Furcht ist unbegründet. Denn die Realität ist, Australien ist bereits gespalten. Indigene sterben im Schnitt 8 Jahre früher als der Rest der Bevölkerung. Sie haben kaum Chancen auf wirtschaftlichen Aufschwung. Sie füllen die Gefängnisse. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, dass ein junger Indigener im Gefängnis landet, als je auf die Universität zu gehen. In der Debatte rund ums Referendum fielen immer wieder rassistische Äußerungen. Die koloniale Geschichte wird dabei von vielen ausgeblendet. Einige wissen tatsächlich auch nicht viel über die Vergangenheit, von Ausgrenzung, Verfolgung, Tod. Bis in die 70er Jahre noch wurden indigene Kinder aus ihren Familien gerissen, um sie in weißen Familien oder christlichen Heimen umzuerziehen. Das Trauma wirkt bis heute nach. Es äußert sich in Alkoholproblemen, häuslichem Missbrauch, einer doppelt so hohen Suizidrate als dem Rest des Landes. In der Schule ist das alles, die koloniale Geschichte, kein großes Thema. Und wenn, wird es vor allem aus der Perspektive der ersten britischen Siedler erzählt. Australien hat eine einmalige historische Chance vertan. So schnell wird sich keine Regierung trauen, einen zweiten Versuch zu starten. Zurück bleibt ein Land, das gespaltener ist als vorher und nun wieder aufeinander zugehen muss.
Er muss nur einen einzigen Satz sagen und sofort erkennt man ihn. Oder besser, man erkennt seine Stimme, denn er ist die bekannteste deutsche Stimme und der wohl erfolgreichste Sprecher in diesem Lande. Manche nennen ihn einfach nur ehrfurchtsvoll The Voice. Christian Brückner. Morgen wird er 80 Jahre alt. Jetzt hören wir ihn in wunderbaren kleinen Auszügen, die für eine ganz große Lebensleistung stehen. Thomas Fitzel hat tief in die Archivkiste gegriffen.
Was sagt man dazu? Da kommt unser Kriegsheld anmarschiert.
Pünktlich zu seinem Geburtstag erscheint ein neuer Film von Martin Scorsese, ein düsteres Epos, Killers of a Flower Moon, mit Robert De Niro als die Verkörperung des Bösen schlechthin. Und dazu eben Christian Brückners Stimme. Noch brüchiger, abgründiger, kälter. Seit bald 50 Jahren sind sie gewissermaßen für die deutschen Zuschauer ein unzertrennliches Paar. Dabei sind die beiden sich nur ein einziges Mal je begegnet.
Ich bin ihm begegnet. Das war okay.
Viel zu sagen hatten sie sich offenbar nicht. Mit dem Paten Teil 2 fing alles an. Robert De Niro als der junge Vito Corleone.
Lasst es mich nur machen. Ich garantiere euch, es wird nichts geschehen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich würde niemals einem Freund von mir irgendwas vorlügen.
Seitdem wird Christian Brückner überall und sei es an der Supermarktkasse an seiner Stimme erkannt.
Das passiert mir täglich. Dann heißt es, ach, Sie sind doch entweder, und das war lange dann überwiegend so, Sie sind doch die Stimme von De Niro. Naja, in Gottes Namen, okay. Viele kennen mich bei meinem Namen. Und das Allerschönste, was ich dann sehr, sehr oft zu hören bekomme, und das finde ich großartig und das rührt mich immer, wenn es heißt, mit ihrer Stimme bin ich groß geworden.
Noch wichtiger aber war der Film Taxi Driver.
Beim Taxifahrer kann man alles machen. Sie tun so, als ob man gar nicht vorhanden ist, als ob ein Taxifahrer der letzte Dreck ist. Diese Stadt ist ein Müllhaufen.
Mit Taxi Driver war ein neuer Typus geboren, zu dem Christian Brückners Stimme kongenial passte. Keine schöne, volle, runde Stimme, sondern brüchig. Eine Stimme, die kühle Distanz ausdrückt, nie einschmeicheln will, sogar eine gewisse Kaputtheit. Und zugleich sehr lässig und cool war. Vor allem in dieser Stimme lag Jazz. Und so ist es kein Zufall, dass unter all den zig Dutzenden Filmen mit Robert De Niro Brückners Lieblingsfilm eher ein kleiner ist, in dem es aber um Jazz geht.
Ach, das ist witzig. Das war ein ganz kleiner Film, der hieß New York, New York und da spielte ein Jazzmusiker.
Christian Brückner war keineswegs nur die Stimme. Denn er war schon von Anfang an selbst ein Star und daher auch ein Gesicht. So begleitete ihn bereits 1976 ein Kamerateam des Senderfreies Berlin bei seiner Arbeit und er gibt sehr lässig dem Reporter Auskunft, sitzend im Schaukelstuhl, schulterlanges Haar, Bart, gestikulierend, eigentlich nicht viel anders als heute auch.
Ein Großteil der Dinge, die ich mache, der Filme, die ich synchronisiere, sind ja okay. Das heißt also, ich identifiziere mich in irgendeiner Weise damit und versuche eben mit eigenem Impetus und mit eigenem Spaß dabei, diese Figuren herzustellen oder wiederherzustellen.
Noch älter ist eine Filmaufnahme mit ihm. Da spricht er mit einem anderen jungen Mann in einem Berliner Park.
Das, was alle suchen, das Neue, das was weiterführt, was lebendig ist. Ich bin überzeugt davon, dass du es nur dort finden wirst, wo Menschen sind, die glauben.
Tatsächlich hatte Brückner nach dem Abitur anfangs mit dem Theologiestudium begonnen. Lateinisch und Altgriechisch liest er immer noch privat zum Spaß. Entscheidender aber der lateinische Satz des Kirchenvaters Augustinus. Tolle, lege, nimm und lies wurde für ihn zum Credo. Er las am Mikrofon eine ganze Weltbibliothek. Zuerst als Sprecher in zahlreichen Hörspielen und Feature und dann mehr und mehr in reinen Literaturlesungen. Erst für die ARD und als dort das Geld knapp wurde, im eigenen Hörbuchverlag, den er mit seiner Frau Waltraud gegründet hatte, die seit 50 Jahren seine Tonmeisterin und Aufnahmeleiterin ist.
Sie ist meine härteste Kritikerin und deswegen kann ich mich ihr auch bedingungslos anvertrauen, weil sie mir nichts durchlässt. Wir haben auf das gesetzt, was wir für wichtig hielten. Wichtig und für andere, an die Ohren anderer Menschen, an die Ohren anderer Menschen das, was sich für sie vielleicht zu hören lohnt. Weil es uns mal so gegangen ist, Waltraud und mir, dass wir dachten, das ist ein Buch, das muss sein, das muss hörbar werden.
So gibt es für ihn kein schöneres Kompliment, als ein Handwerker einmal seine Stimme erkannte und ihm sagte,
wenn du mir was vorliest, dann verstehe ich alles.
Vor kurzem erst wurde seine Lesung von Edgar Allan Poes Erzählung hinab in den Mailström ausgestrahlt.
Einige Minuten schien der Alte zu erschöpft, um zu sprechen. Vor 3 Jahren noch, sagte er schließlich, hätte ich diesen Weg gerade so leicht und ohne Ermüdung gemacht wie der jüngste meiner Söhne.
Erschöpfung ist vielleicht das einzige Wort, das Christian Brückner bislang fremd geblieben ist.
Thomas Fitzel über den Synchronsprecher Christian Brückner, der morgen seinen 80. Geburtstag feiert. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Arno Orzesek.
Wahrscheinlich haben Sie davon gehört. Der Medienmensch Richard David Precht hat im Podcast mit Markus Lanz das antisemitische Klischee verbreitet, orthodoxe Juden dürften keiner Berufsarbeit nachgehen, ein paar Sachen wie Diamanthandel und Finanzgeschäfte ausgenommen. Und das regt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter der Überschrift »Der ewige Schwätzer« zu grundsätzlichen Bemerkungen an. Bildung, Corona, Ukraine, Medien, Israel, es gibt kein Gebiet, auf dem Precht nicht mit scharfen, obgleich kenntnisarmen Meinungen hervortritt. Corona, nichts anderes als Grippe. Trump wird 2020 wiedergewählt, Moskau steht binnen 4 Tagen in Kiew. Zuletzt wusste Precht nicht einmal mehr, was in seinen eigenen Büchern steht. Gar nicht so selten unterhält er darum mit Unwahrheiten. Oft nicht absichtlich, sondern fahrlässig, weil sie ihm in seinem von Meinungsselbstherrlichkeit gestützten Geplapper einfach über die Lippen kommen. Das ZDF hat mittlerweile bedauert, dass eine Passage des Podcasts Kritik ausgelöst hat, eine Formulierung, die Kaube auf die Palme bringt. So geht das Gerede weiter. Denn nicht die Kritik ist zu bedauern, sondern das öffentlich-rechtlich unterstützte Schwafeln ist es. Komplexe Zusammenhänge, meint der Sender, seien verkürzt dargestellt worden. So kann man sich auch um den Befund drücken, dass Precht kompletten Unfug erzählt hat. Den Mut, sich von seinem Chefschwätzer zu distanzieren, findet der Sender nicht. In Israel ist Krieg, aber Precht schwadroniert. Der Antisemitismus, so dürfen wir einen Satz von Adorno variieren, ist das Geschwätz über die Juden. In der Süddeutschen Zeitung spießt Susan Wahab-Sadeh unter dem sarkastischen Titel »Enthält Spuren von Antisemitismus, weitere Irrtümer und Entgleisungen von Precht und Lanz auf« und resümiert: Übrig bleibt die Frage, wie es zu so einer Zusammenstellung von Allgemeinplätzen mit antisemitischen Grundannahmen kommen kann, wie ein verantwortlicher Redakteur sowas abnehmen und eine öffentlich-rechtliche Anstalt sowas ausstrahlen kann, warum der öffentliche Aufschrei vergleichsweise leise ist. Und für alle, deren Antwort lautet, was hat man denn von Precht erwartet, eine kleine Gegenfrage. Warum redet Markus Lanz mit Richard David Precht? Tja, warum eigentlich? Aber kommen wir zu Wichtigerem. Wiederum in der SZ erklärt der Philosoph Omri Böhm, warum es vielen so schwerfällt, beides zu verurteilen, Hamas-Terror und israelische Kriegsverbrechen. Weil zwei ähnlich anti-universalistische Denkmuster vorherrschen, betont Böhm. Für die linken pro-palästinensischen, postkolonialistischen Kreise sind die Palästinenser die ultimative Verkörperung der Befreiung vom Kolonialismus. Wer die Hamas-Gewalt verurteilt, trägt demnach zur Normalisierung des Kolonialismus bei. Mein Freund Zvi Ben-Dor hat zu Recht Camus zitiert. In einigen Kreisen werden die Mörder der Hamas als Richter betrachtet. Andererseits herrscht in Deutschland, aber nicht nur hier, die Vorstellung, dass Juden die ultimative Verkörperung menschlichen Leids und des Rechts auf Selbstverteidigung sind. Wer verlangt, dass sich Israel in Gaza an das Völkerrecht hält, verrät demnach das Recht auf Selbstverteidigung. Daraufhin will die SZ wissen, welche Seite hat nun Recht? Antwort Böhm: Keine von beiden. Die Postkolonialisten, die die Mörder der Hamas als Richter akzeptieren, ebenso wie jene, die seit Jahren hinnehmen, dass Israel das Völkerrecht bricht, sind moralisch und politisch gescheitert. Beide Seiten verweisen auf eine lange Geschichte des Opferseins, aber weder Palästinenser noch Juden verkörpern irgendetwas Ultimatives, das sie berechtigt, die menschliche Würde der anderen Gruppe zu relativieren. Jetzt, kurz vor dem Ende, fragen wir uns, ob wir die leidige Causa Precht nicht kürzer hätten abhandeln sollen, und zwar um Ihnen den starken Aufsatz »Der Nihilismus ist die Philosophie für unsere Zeit« in der Tageszeitung Die Welt vorzustellen, in dem es heißt: Wie die Leiter, die man nach dem Aufstieg umstößt, ist der konsequente Nihilismus der Weg zum Glück, der sich am Ende selbst vergisst. Oder, wie es Adorno formuliert, Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Für Näheres bleibt leider keine Zeit. Damit Sie aber auf jeden Fall genug Stoff zum Weiterdenken haben, verabschieden wir uns mit einer Frage, die das ganze Anthropozän begleiten dürfte und der Neuen Zürcher Zeitung als Überschrift dient. Wohin mit uns, wenn es mit der Welt zu Ende geht?
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzessig. Und das war es, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.